Ist doch gar nicht Jim am Start heute eigentlich.
Das kann nur ein Fehler sein.
Liebe Zuhörerinnen und die paar liebe Zuhörer, die da dazu kommen, vielen Dank und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit Raoul. Hallo Raoul.
Hallo.
Hallo Jim, du bist auch dabei.
Hallo.
Und Raoul, du meintest, ich merke schon, du arbeitest auch schon an deinem Bonus, du kommst mit einem irre neuen Konzept für eine Sendung.
Ich befürchte leider nicht, sondern ich befürchte, es ist ein Konzept, was wir schon mal gemacht haben. Und zwar, es geht um, wir sind ja jetzt fast über 3 Jahre jetzt schon dabei bei diesem ganz wunderbaren Podcast. Und was immer gut gelaufen ist, also besonders gut gelaufen sind Sendungen, die wir gemacht haben über Cover. Ich glaube, eins der letzten Cover-Sendungen hat Jim gemacht.
Ein bisschen her.
Und ist schon ein bisschen her, ist aus dem letzten Jahr gewesen und da habe ich gedacht, da möchte ich ein weiteres Kapitel dem hinzufügen und ich werde euch insgesamt 5 Coversongs vorspielen und die Folge heißt Vom Original zum Meisterwerk. 5 Coversongs zum Niederknien.
Deutet darauf hin, dass der Cover besser ist als das Original?
Könnte sein. Könnte sein.
Bin gespannt.
Okay. Einer der Titel, die wir am häufigsten in unserer Podcast-Story gespielt haben, ihr erinnert euch vielleicht, das war I Can Get No Satisfaction von Devo und wo wir sehr angetan waren. Ich glaube, das haben wir mindestens 2 Mal gespielt.
2 Mal auf jeden Fall.
Und daran hat man wunderbar erkannt, dass ein gutes Cover eben etwas ausmacht, was sich vom Original wegbewegt und noch was Neues hinzufügt.
Wir haben auch ein total wildes Cover davon gehört, von American Soul Spiders.
Ja, genau, stimmt. Wir haben noch ein anderes Cover, genau. Und das, also ich sag mal so, der Stand der Diskussion ist der, dass, ich könnte mich gerne korrigieren, dass wir der Meinung sind, ein gutes Cover ist ein Cover, was sich vom Original abhebt und eine eigene, neue, andersartige Interpretation schafft. Ohne dass man vollkommen das Original aus den Augen verliert oder gar nicht mehr wiedererkennt. Und im Gegensatz dazu sind Coversongs, die eigentlich 1:1 das Original nachspielen, eher langweilig, so ungefähr. Ich glaube, so sind wir verblieben. Und ich fühlte mich vor kurzem nochmal bestätigt, als ich ein Cover gehört habe von Travis. Ihr kennt noch Travis, so die großen Brüder von Coldplay. Und die haben 2001 auf einer B-Seite
Britney
den Song,
Spears.
Nein, nicht Britney Spears, haben die auch Britney Spears gemacht? Ja, Oops, I Did It Again. Nein, die haben Killer Queen von Queen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist sehr originalgetreu nachgespielt und der Travis-Sänger bemüht sich sehr, wie Freddie Mercury zu klingen. Klingt es natürlich nicht ganz. Aber ansonsten haben die das wunderbar kopiert, aber es klingt total langweilig. Warum sollte ich mir das anhören? Also sehe ich keinen Sinn drin. Und deswegen für mich schlechtes Cover, Schublade, schlechtes Cover, Schublade zu. So, und die 5 Songs, die ich euch jetzt vorspiele, die haben genau das Gegenteil geschafft, was Eigenes, was Neues geschafft und teilweise vielleicht sogar auch mit der Hilfe eines wirklich tollen, genialen Produzenten, aber das werden wir gleich noch sehen oder hören. Wie gehen wir vor? Also, unser DJ Stefan hat viel zu tun. Es wird folgendermaßen mal passieren, und zwar, ich fange jeweils an mit ein paar Sekunden von der bekannten Version des Songs, das ist meistens wahrscheinlich das Original, und dann spiele ich die unbekannte Version, das ist dann meistens das Cover, etwas länger an, und dann können wir uns jeweils drüber kurz unterhalten. Und ja, den ersten Künstler, den ich vorspielen will, den hatte ich vor kurzem schon mal zu Gast in meiner Folge The Middle of Rock. AOR, Adult oder Album Oriented Rock, aber wie ich es rausbekommen habe, kann es auch durchaus heißen Adult Oriented Rock. Also beides ist AOR oder Albums of Raoul, wie wir ja gelernt haben. Ne? Und da kommt jetzt ein Herr ins Spiel, den ich schon erwähnt habe damals und auch den Titel. Ich glaube, Jim hat sich besonders lobend über You Can Leave Your Hat On von Joe Cocker geäußert. Er verschüttet gerade das Wasser. Und da kommt die Frage, das meint er, ist das das Original oder ist das das Cover? Eine sehr einfache Frage in dem Fall.
Was wir zuerst gleich hören werden, meinst du?
Ja, das werden wir zuerst gleich hören.
Ich fürchte leider das Cover.
Es ist das Cover, genau. Hören wir mal kurz rein.
Real slow.
Ja, ich nehme, kennt ihr alle, ne?
Klar.
Kennst du auch.
Leider, ne? Ja.
Ja, war ein großer Hit Anfang der 80er. Und ich dachte auch, das ist das Original. Und ich habe erst sehr viel später erfahren, das Original ist, und das wissen wir jetzt auch alle, von Randy Newman. Anfang der 70er, You Can Leave Your Hat On. Und da hören wir auch direkt mal rein.
Baby, take off your coat. Be slow. Baby, take off your shoes. Yeah, I'll take your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. Can't leave your hat on. Go all over there, turn on the light. Know all the lights.
Hat schon produktionstechnisch eine ganz andere Tiefe als die fürchterliche Produktion für die Joe Cocker-Version.
Ja, ich weiß.
Und auch diese rotzige, immer zynisch klingende Stimme von ihm, das macht einfach einen völlig anderen Effekt.
Ja, es klingt fast wie ein anderer Song für mich. Ich habe immer, wenn ich das höre, klingt es so, als würde der Randy Newman sagen, also wenn du mit mir wirklich schlafen willst, dann bist du selber schuld. Es wirkt also überhaupt nicht erotisch, meiner Ansicht nach, sondern sehr viel mehr ironisch. Aber wie gesagt, es gibt dem ganzen Song sehr viel mehr Tiefe, was diese Joe Cocker-Version überhaupt nicht in petto hat. Ne? Das ist ein Mainstream-Pop. Aber Stefan, was meinst du?
Ja, also ja, ich meine, egal in welcher Version bin ich, komme ich mit dem Song nicht so wirklich mit. Also nicht so mal. Ich kenne die Version von Joe Cocker natürlich schon. Also wir hatten über Randy Newman hast du ja berichtet in deiner Album of Realm berichtet. Und, aber in der Tat, so wie du das beschreibst, das Original ist natürlich eigentlich ein ganz anders gedachtes Lied mit, denke ich, eine ganz andere Intention. Ich weiß nicht genau, was er da damit meint. Vielleicht ist das, was du meintest, also wenn du wirklich so mit mir schlafen willst. Aber es gibt eine gewisse Lässigkeit, gibt eine gewisse, bisschen blasé, würde man auf Französisch sagen, so ein bisschen, ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Stimmung in dem Song von Joe Cocker. Und dieser Song von Joe Cocker ist, ja, ist fast für die Masse gemacht worden letztendlich. Also man kann sich schon vorstellen, warum so ein Lied auf einmal Leute anspricht, also populär wird, sag ich mal. Aber man hat natürlich alles links und rechts abgetrennt, was das ursprüngliche Charakter von dem Lied ausgemacht hat, auch in der Produktion letztendlich.
Ja, das ist so eine Sache. Ich überlege auch gerade, wenn ich nur Randy Newman Version kenne und dann kommt einer daraus, machen wir einen Hit. Da machen wir einen Hit für Joe Cocker. Ich dachte, wie soll das funktionieren? Na, ja, lass mich mal.
Aber das ist ein krasses.
Und es war ja auch ein großer Hit, ne? Ja, muss man sagen. Ne? Ja,
aber wie gesagt, allein diese unfassbar flache Produktion in der Cocker Version. Und also, man müsste sich mal textlich nochmal komplett damit beschäftigen, das ganze Lied. Also, da ich das immer so fürchterlich fand, habe ich das nie gemacht, aber hier allein besticht ja schon die Stimme. Also wie gesagt, die Newman-Stimme ist so unverwechselbar und hat immer diesen Drang, irgendwas, ja, vielleicht Gemeines damit auch auszudrücken, als Kritik an bestimmten Zuständen. Ob er das hier jetzt kritisch meinte oder ob es nur blasé ist, wie du gerade gesagt hast, keine Ahnung. Aber es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsstück von ihm, aber es ist komplett anders und relevanter als das, was Cocker gemacht hat.
Ich finde auch nochmal so spannend, vielleicht als Schlusssatz, dass es dieser Unterschied zwischen diesen beiden Versionen auch ganz klar sagt, warum dieser Randy Newman gerade so besonders ist, was seine Musik, seine Texte, seine Art des Singens ausmacht, finde ich, kann man hier wunderbar erkennen. Okay, wir kommen zu Nummer 2. Und zwar geht es in die 60er Jahre, die ich ja sehr liebe. Und zwar ein 60s-Klassiker von einer Band, die, ja, ich sag mal, kurzzeitig so als so etwas galten wie die amerikanischen Beatles. Oh. Wer könnte das denn sein? Ja. Ich gebe noch einen Tipp. Es ist wahrscheinlich die erste relevante, gecastete
Band. Also die Monkeys.
Die Monkeys, genau, die Affen. Die Affen wurden damals zusammengestellt für eine Fernsehserie, die lief von 66 bis 68. Da waren sie auch extrem erfolgreich. Nach Beendigung dieser Serie war da nicht mehr sehr viel los, aber hatten ein paar Hits in der Zeit. Und unter anderem einmal Believer, Daydream Believer, und ihr erster großer Hit war Last Train to Clarksville. Weiß ich nicht, inwiefern ihr die Nummer kennt oder nicht kennt. Wenn nicht, dann werdet ihr sie jetzt kennenlernen. Und da hören wir mal kurz rein. Last Train to Clarksville von den Monkees. Ja, sehr Beatles-ähnlich, ne? Sehr Beatles-lastig. Ja. Erster großer Hit, soweit ich weiß. Jetzt die Frage, Original oder Cover?
Ja, natürlich Cover.
Und das Original ist?
Ja, das kann ja nur aus der Rhythm-Blues-Zeit sein. Oder Rock'n'Roll meinetwegen.
Also soweit ich weiß, ist das das Original.
Ist nicht dein Ernst?
Ja.
Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das ist,
also ich kenne das Lied, aber ich hätte nicht gedacht, dass das deren Original ist.
Ja, ja. Das ist für das haben die selbst nicht geschrieben, aber es ist für sie geschrieben worden.
Ja, gut.
Und jetzt kommen wir zum Cover. Das Cover. Cover habe ich vor kurzem wieder entdeckt, als ich mir mal wieder meine CDs angetan habe. Ich höre jetzt wieder öfter CDs.
Oho.
Und da habe ich eine CD aus dem Schrank geholt, die ich lange nicht mehr gehört habe, damals sehr begeistert war. Und zwar ja von einer Frau, die vielleicht heute gar nicht mehr so bekannt ist wie damals. Damals war sie eine große Nummer. Damals ist so Anfang, Mitte der 90er. Cassandra Wilson. Sagt euch der Name was?
Ja klar, Jazz.
Ja, genau. Eine Jazzfrau, die eine ganz einzigartige Stimme hat und die verbindet Jazz mit Blues, Country und Folk. Damals war ich ja auch nicht unbedingt der Jazz, also ich war überhaupt nicht der Jazzhörer, aber die hat so Brücken gebaut, die mich schon sehr angesprochen haben. Ihr Debüt war Blue Light Till Dawn 1993 und ihr zweites Album, für mich ihr bestes Album 1995, New Moon Daughter. Was auch riesengroßer Erfolg war, und die Cassandra Wilson hat auch, glaube ich, dann auch Billboard Jazz Charts damit dominiert und auch Preise gewonnen. Und auf diesem Album findet man den Song Last Train to Clarksville in einer ganz neuen Dimension. Der macht wirklich was komplett anderes draus. Und ich habe zunächst gar nicht erkannt, ist das das Monkees-Stück? Und da hören wir jetzt mal rein. My, take the last train to Clarksville, and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I made a reservation. Don't be slow. No, no, no. Oh, no, no, no. 'Cause I'm leaving. We'll have one more night together till the morning brings my train. I must go. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home.
Ja, das ist natürlich was anderes, würde ich sagen. Ich habe mich gerade mal schlau gemacht. Das Monkees-Lied ist von Bobby Hart geschrieben, so einer der großen Pop-Schreiber sozusagen. Und es geht aber entfernt auch darum, dass das der letzte Zug ist von jemandem, der in den Vietnamkrieg ziehen soll. Deshalb passt es mit 66 ganz gut.
Ja.
Und was man bei den Monkees nicht vergessen darf, der Film Head hat einen tollen Soundtrack. Und das ist so ein 1A Psychedelic-Album. Also kann ich auch nur dringend empfehlen. Also die sollte man nicht unterschätzen, die Gruppe. Auch wenn sie damals irgendwie gecastet waren. Da waren einiges an Talent am Start.
Mm, ganz interessant. Ja, Head ist ja so ein sagenumwogenes Album. Ich habe das nie gehört. Hast du das gehört?
Ja, ich finde das ja? gut.
Ist das gut?
Ja.
Ein absolutes Meisterwerk an Psychedelic, obwohl über die Monkees ja oft so leicht belächelt und so wegen dieser Hits. Aber dieses Head Album muss wohl wirklich fantastisch sein. Also es ist eine interessante Band und ich finde diesen Song Last Train to Clarksville fand ich auch toll, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber die Version von der Cassandra Wilson, die hat mich echt umgehauen.
Besser.
Was sagst du?
Also ja. Die gefällt mir deutlich besser, weil Ich finde so also gut jetzt in, mit der Information von Jim, dass das einen Bezug hatte zu Vietnam, okay. Aber so ohne diesen Kontext, ich finde, das Lied bekommt eine andere Bedeutung, wenn das eine Frau singt, aus ihrer Perspektive, sag ich mal, und soundtechnisch, produktionstechnisch hat mir das deutlich besser gefallen. Ich finde dieses Stück, was wir gerade gehört haben, extrem gut gemacht. Ich glaube, das war auch mit diesem Wurlitzer und ihre Stimme ist fantastisch. Ja. Und das andere ist halt, wie du meintest, gut, die Monkees können vielleicht nicht dafür, aber man kennt das von den Beatles und man hat das Gefühl, okay, das ist schon wieder. Und das hier hat einen anderen Touch, was vielleicht auch, also was mir, ne, das ist auch, nehme ich an, deutlich, oder du meintest Mitte der 90er Jahre.
Ja, 95, genau. Also, ja.
Ne, das ist, ich glaube, wenn man das Lied von den Monkees in den 60er gehört hat, in dem Kontext vom Vietnamkrieg, hat das natürlich auch eine andere Bedeutung gehabt, als wenn man 30 Jahre später das Lied hier, aber mir, also rein musikalisch gefällt mir diese Version besser.
Obwohl es vielleicht hier auch eine Version ist, wo man sich dann vorstellen kann, wenn du sagst mit Vietnam, dass das eine dramatische Note bekommt,
ja.
In dem Original, ich habe das nie
nicht zu spüren ist, wirklich.
Nicht zu spüren ist, ja. Also Cassandra Wilson kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, auf jeden Fall die ersten beiden Alben, sie hat auch, gibt's auch heute noch, macht auch viel Musik, alles im Bereich zwischen Jazz und Pop. Tolle Sängerin, sehr gefühlvoll, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und das zeigt halt, wie man aus einem simplen Popsong eben auch einen tollen Jazz-angehauchten Song machen kann, finde ich.
Schön.
Ja, die ist ja als Blue Note-Künstlerin auch immer in den Verkaufscharts fett dabei.
Genau. Ja. Wir kommen zum nächsten Song. Und zwar, Achtung, wir gehen nach London.
Oho.
London. 1978 hat eine gewisse Chrissy Hynde, Hynde, H-Y-N-D-E geschrieben, eine Band namens The Pretenders gegründet. Sie ist eine Musikerin aus Akron, Ohio und zog 73 nach London, wo sie dann in der Musikszene Fuß gefasst hat. Sie hat unter anderem für New Musical Express geschrieben und Kritiken von Konzerten und auch von Platten und teilweise so offen, brutal und ehrlich geschrieben, dass Verbindungen zu einer Folge von Jim, Lemmy. Sind ihre Artikel aufgefallen und hat zu ihr gesagt, hat sie dann irgendwann getroffen, bist du die Amerikanerin, die so wild schreibt? Weiter so, sehr gut. Und das hat sie dann stolz mal erzählt. Okay. Ja. Und also sie ist dadurch dann aufgefallen, als Rockjournalistin, ist, glaube ich, dann auch mal nach Frankreich gegangen, weil sie sich unglücklich in den Franzosen verliebt hat, hat dort kurz in der Band gespielt, kam dann wieder zurück und hat jedenfalls dann 78 die Pretenders gegründet und dann mit ihren ersten 3-4 Alben wirklich für Furore gesorgt. Pretenders 1 1980, Pretenders 2 1981 und jetzt kommen wir zu dem Titel, den ich euch gerne vorspielen will. Wenn man so ein bisschen Pretenders kennt, dann kennt man diesen Titel auch. Für mich war das immer ein klassischer Chrissy Hynde Titel. Der heißt I Go To Sleep. Und sagt ihr euch I Go To Sleep? Spielen wir gleich kurz an. Wir spielen den anderen, frage ich euch, ist das das Original oder das Cover? Bitteschön. Ja, präsent, der Titel?
Nope.
Nicht? Okay. Nee, Pretenders, aber
das Lied
kennt ihr.
Ja, klar. Aber nee, das habe ich nicht am Schirm. Kann auch nicht sagen, Original oder
okay.
Cover.
Ja, aber das Lied, ja.
Das Lied ist eine Ballade.
Ich habe das Lied sehr geliebt. Also ich habe das, genau. Das ist ein schönes Lied, ja.
Und Cover oder Original?
Du guckst so ernst.
Nein, ich kann auch lächeln.
Also ich würde sagen, so wie du guckst, würde ich sagen, das ist nicht das Original. So, habe ich gesagt.
Ja, hast recht. Das ist tatsächlich nicht das Original, das ist ein Cover. Da bin ich ja umgefahren. Also ich habe nämlich zufällig das Original gehört vor kurzem und dachte, kenne ich doch. Das sind doch die Pretenders. Das Original ist tatsächlich von jemand anders geschrieben, hat das Stück ein gewisser Ray Davis. Kings.
Also Kings, ja.
Und Chrissy Hynde und Ray Davis, die hatten mal eine nette, intensive Zeit zusammen.
Ich weiß
nicht, ob ihr das wisst, ja. Nicht sehr lange, aber sie hatten eine Zeit. Und ich nehme mal an, zu dem Zeitpunkt, als sie diese Aufnahme aufgenommen hat. Aber dieses Stück, I Go To Sleep, hat Ray Davis 1965 geschrieben. Also als die Kings so gerade Fuß gefasst haben in der Rockszene. Sie haben es aber selbst nie aufgenommen. Es gibt aber, und jetzt kommt der Grund, warum mir diese Sendung unter anderem so viel Spaß macht. Es ist aufgenommen worden von einer Jazzsängerin namens Peggy Lee. Ist eine recht bekannte, ja, aber ist eine Britin.
Wir hatten ja auch schon mal.
Ja, kann sein. Peggy Lee. Und die hat I Go To Sleep aufgenommen. Und der klingt wirklich ganz anders. Ich möchte nicht zu viel verraten. Da hören wir mal rein.
When I look up from my pillow, I dream you are there with me. Though you are far away, I know you'll always be near to me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I look around me and feel you are ever so close to me. Though tears that flow from my eyes bring back memories of you.
Tja, also ich finde beide Versionen gut, aber wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich das offensichtlich früher aufgenommene, würde ich mal vermuten. Also ja, ist ja. Es früher aufgenommen von Peggy Lee?
Das ist aus dem Jahr 65.
Ja, ja, also das gefällt mir allein schon aufgrund des Gesamtarrangements besser, aber ich finde, man kann beide gut hören. Also wenn man das ein bisschen waviger braucht, dann holt man die, die spätere Version, aber ich persönlich wäre eher hier dabei.
Okay, du kennst die Pretenders-Version, ist ja nicht präsent?
Nee.
Okay, die kenne ich seit 40 Jahren, die Version.
Okay.
Und habe immer gedacht, das hat die selbst geschrieben, das ist Pretenders, das ist Chrissy Hynde pur. Deswegen, ich war total baff.
Also diese Version lief, also die 81 von den Pretenders, die lief bei uns am Radio rauf und runter. Ich finde es immer schwer zu sagen, welche besser ist. Die sind sehr unterschiedlich, sag ich mal. Und beide gefallen mir. Was für mich neu ist, weil ich kenne die erste Version sehr gut, die du schon vorgespielt hast, sehr kurz. Diese Version hier ist ganz schön. Warum? Weil die ist mit diesem Text tatsächlich sehr distanziert. Also es ist wirklich so, man hat das Gefühl, die liest das vor. Das ist sehr, sehr, obwohl das ist, es geht um Text, was eigentlich sehr nah ist und so, aber die ist ein bisschen, wie sagt man, das ist ein bisschen entfremdet. Also man hat das Gefühl, die singt das einfach so ein bisschen wie ein Kind singen würde, ne? Aber das mit dem Klavier und ihrer Stimme gefällt mir auch sehr gut. Ich mag beides, wie du meintest, ein bisschen davon ab, was man gerade braucht. Kann man sie die eine oder die andere Version nehmen?
Aber da Peggy Lee sonst eher auch sehr schwierige Sachen gesungen hat im Jazz, war das höchstwahrscheinlich für sie jetzt das Ding, das mal ein bisschen abgespeckt zu singen und eher in diesem, ja, poppigen Kontext.
Ja, hat was Französisches in dem Gesang.
Also ich bin immer noch verblüfft, weil wenn man weiß, was 65 die Kingsville Musik gemacht haben, ne, ist das immer umso verblüffender, also sehr kantig, rockig und vor allen Dingen, wie du eben sagtest, die Peggy Lee singt das eigentlich, wird es ablesen, wie ein junges Mädchen und bei der Chrissy Hynde kommt so eine Dramatik, die nehmen ja auch das Tempo raus und dieses Intro mit diesem Bläsersatz oder was das ist, ein Horn. Also ich wollte nur sagen, die Version habe ich vor kurzem kennengelernt, die war total verpfiffen. Das kann nicht sein. Wie alt ist die? Jedenfalls, ich fand diesen Kontrast auch zwischen den zwei Versionen ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Nummer. Und jetzt mache ich eine kleine Querverbindung zu dir, Stefan. Die Folge 158. Nicht nur in Erinnerung wegen eines brillanten Covers dieser Folge, sondern auch, weil du darin das Thema Existenz und überlastete Stimmbänder, weißt du noch, wenn die Existenz nur an den überlasteten Stimmbändern hängt, glaube ich, hieß die
genau.
Folge. Diese Folge, eine sehr wichtige Folge, in der unter anderem Johnny Cash drin vorkommt.
Ja, mit Jesus, ne? Personal Jesus.
Genau. Wir sind nämlich diesmal wieder bei Johnny Cash. Ich glaube, ich weiß nicht genau, welches Album bei dir war. Bei mir sind wir auf dem Album The Man Comes Around.
Ja, das ist das Album auch gewesen.
Das ist das gleiche Album gewesen. Okay, da ist nämlich ein Titel drauf, der für Furore gesorgt hat. Nicht zuletzt auch durch sein Video, was er damals gemacht hat. Das ganze Album ist von Rick Rubin produziert. Es geht um die Aufnahme Hurt. Und wir können kurz reinhören in den Titel und ich stelle danach die Frage, ob Cover oder Original, die wahrscheinlich einfach zu beantworten ist.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain.
15 Sekunden kann so kurz sein, ne?
Ich ja, könnte doch ihr? Jetzt demnächst 20 Lieder spielen.
Ah, 15 Sekunden.
Das geht auch.
Ja, das geht auch.
Genau, das war das Album, also ich habe das aus dem Album danach gespielt, glaube ich. Weil das Album, das war jetzt, genau. Aber das hier ist, okay, man, ja, typische Cash aus der Ende seines Lebens. Und das, die Musik, die also mit der Stimme, die schon ein bisschen anders war, aber hier noch wirklich, wirklich gut war, muss man sagen.
Hört würde gut zu Iggy Pop passen. Aber gut, du wirst uns gleich aufklären.
Es ist sehr ergreifend, sehr, sehr ergreifender Song. Und hier kann man mal kurz auch die Wichtigkeit der Produzententätigkeit ansprechen. Das Ganze ist eben von Rick Rubin produziert. Und Rick Rubin ist ja einer der großen, wichtigen Rockproduzenten der letzten 40 Jahre. Er hat angefangen als Produzent von Hip-Hop-Musik.
Run DMC, oder?
Genau, Run DMC. Und er hat natürlich LL Cool J und die Beastie Boys produziert. Und mein Sohn, der ist jetzt knackige 18 und hört hauptsächlich Hip-Hop-Musik, Drake und Co. und hier Kid Lamar und sowas. Und dann habe ich ihn vor kurzem gefragt, sag mal, Hip-Hop, ja schon, wie findest du die Beastie Boys? Und er guckt mich an und sagt, was? Wen? Die Beastie Boys. Und er kannte die Beastie Boys nicht. Ihr kennt mich ja, ich bin ja sehr tolerant und großzügig. Da bin ich erstmal umgefallen, da gab es erstmal eine Schreiattacke. Wie, du kennst die Beastie Boys?
Also ihn enterbt.
Ja. Und dann habe ich ihm die Beastie Boys vorgespielt. Und dann sagt er zu mir, ist doch Rock, ist doch kein Hip. Ja, war ich total baff. Für mich war das immer Hip-Hop, aber also, ich kann es verstehen.
Das kommt ein bisschen drauf an, was du denen vorgespielt hast. Wenn du jetzt nur
die frühen.
Fight for your right to party, dann ja. Aber ich meine, die haben auch lupenreinen Hip-Hop gemacht.
Ja, ich wollte nur sagen, jedenfalls so ändern sich dann die Blickwinkel. Für ihn ist das, was für mich immer ein Stempel war für Hip-Hop-Musik aus den 80ern. Wie gesagt, ich penetriere ihn damit, der sollte sich mal nähern. Jedenfalls, alles von Rick Rubin produziert, der danach dann auch mit so Künstlern wie den Red Hot Chili Peppers, Metallica, Adele oder auch AC/DC und eben auch Johnny Cash gearbeitet hat. Er selber wohl auch keiner, der ein Instrument spielt oder Noten lesen kann, sondern er hört die Sachen und sagt, mach's doch mal so oder so. Er muss ein sehr spannender Mensch sein. Ich habe vor kurzem irgendwas auch gesehen, wo er mit Paul McCartney zusammensitzt und sich Beatles-Songs anhört und die besprechen das dann. Gut, ja, und er hat eben Johnny Cash produziert und wie ihr euch vorstellen könnt, die Frage Cover oder Original ist leicht zu beantworten. Die Version von Johnny Cash ist natürlich ein Cover. Das Original hätte er nie gekannt, weil das Original ist, wisst ihr, von wem das Original ist von Hurt?
Ich habe es ja durch die Blätter gesehen. Ja. Ich würde jetzt.
Wer ist ihn zuerst?
Nee. Also, wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, Stooges wären gut, aber das wird es nicht sein.
Nämlich, das Original ist von.
Nine Inch Nails.
Trent Reznor.
Oh. Okay.
Ja, spannend, ne? Ich bin kein großer Nine Inch Nails-Fan.
Du bist ja eher ein bisschen härter dann.
Ja, ich habe die auch nie richtig wahrgenommen, wie nennt man das? Industrial oder?
Also Industrial ist auf jeden Fall mit dabei.
Ist auch auf jeden Fall mit dabei, ne? Und ich habe dann auch damals gewusst, das ist ein Cover, aber ich habe mir das Cover nie bewusst angehört. Bevor ich jetzt lange laber, lass uns das Original hören von Trent Reznor. Hört.
Ich kenne das Album nicht.
Mhm.
Und ich kenne von denen, wenn überhaupt, eher einen mächtigen Sound.
Mhm. Eben, ja. Verblüffend. Hast du die Geräusche da gehört, die sich ja rechts und links um
so bisschen
würfeln?
Störgeräuschchen.
Ja.
Also ich finde beide Versionen wirklich toll, muss ich sagen. Dass ja, also ich habe auch nochmal ein bisschen auf den Text geschaut. Es geht ja um heute habe ich mir wehgetan, um zu sehen, ob ich noch fühle. Dann geht es klar um die Nadel, das Drogenkonsum. Und in dem Kontext von Johnny Cash am Ende seines Lebens, diese Platte ist sehr, ist eine große, also sehr gute Platte zusammengestellt aus, zwar aus Cover, die aber auch eine ganz klare Reflexion über das Ende seines Lebens geben, auch Rückblicken über sein Leben. Er hat zwar sich, glaube ich, nicht gespritzt, sondern andersweitig, also der hat ja Alkohol konsumiert, glaube ich, Amphetaminrausch gehabt, also auch sehr viel, also Problem gehabt mit Abhängigkeit. Und das ist so rückblickend, so auch mit der Stimme, die wir letztes Mal besprochen haben, finde ich das Lied extrem berührend. Mhm. Hier sind in diesem Lied, so wie es auch gemacht ist, ist eine Generationsgeschichte, Isolation, Zusammensein, Anderensein. Also ein ganz anderer, das Lied hat ein ganz anderer Fokus letztendlich, ne? Und trotzdem mit demselben Text kriegt das sehr unterschiedliche, aber ich finde beide Versionen sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Also die Nine Inch Nails Version ist auf jeden Fall fest produziert. Da kommt ja irgendwann dann so ein Bassdrum-Hammer rein da. Da ist man schon sehr verwundert. Bist du sicher, ich habe jetzt den Text nicht beachtet, dass es um Drogen geht, weil Selbstverletzungen hat nicht nur mit Drogen zu tun.
Nee, aber das, wenn du den Text siehst, nee, klar. Aber auch the needle tears a hole.
Ja, okay, alles klar.
Das
okay.
Heißt...
Ja. Nee, hatte ich jetzt nicht... Ich habe nur auf die Musik geachtet. Mhm. Und... Ja, aber also es gibt ja viele Namen, die immer rumschwirren und wie gesagt, ich kenne auch viele Sachen da nicht und die habe ich nie, also ich habe keine Platte von denen, habe ich nur nebenbei so mitgekriegt und dieses Album selber habe ich noch nie gehört.
Mhm. Ja, ich kenne die auch nicht besonders gut, aber mich hat das interessiert, weil ich wollte, ich finde das Cover wunderbar, aber es ist halt eine akustische Begleitung und mit Stimme jetzt nicht so besonders was Neues, aber es ist halt sehr berührend und wenn man weiß, wie das Original ist und das dann umzugießen in so einem Song und auch zu erkennen, dass ein Johnny Cash sowas singen könnte oder was Neues draus macht, finde ich extrem faszinierend.
Und es wird auch nicht Cash gewesen sein, der das Stück ausgesucht hat. Das ist das Spannende, sondern das ist schon ziemlich gut ausgewählt und auch, also wie gesagt, beide Versionen stehen hier völlig für sich selbst und ja, sehr erfreulich.
Ja. Und der Trent Reznor hat mal gesagt, als er die Cash-Version gehört hat, der war total verblüfft, als er die gehört hat, dieser Song gehört nicht mehr mir, als hätte eben höchste Form der, ich meine, wenn
Johnny Cash ein Song von mir sein und sowas.
Ne, und dieses Hurt-Video von Johnny Cash sollte man vielleicht sich auch nochmal angucken, das ist extrem berührend.
Ja, ist es.
Seine Frau ist vor kurzem, kurz vor Videoproduktion auch gestorben. Es war ganz klar, das Leben geht dem Ende zu. Also alles sehr berührend, ganz faszinierende Beispiele für die Kunst eines guten Covers. So, und jetzt kommen wir zum letzten Stück, Nummer 5. Und jetzt gehen wir, ich darf dich zitieren, lieber Stefan, du hast vor kurzem mal ein Hölderlin-Gedicht gebracht.
Habe ich.
Du noch?
Ja.
So, Hochkultur, jetzt kommen wir auch zur Hochkultur. Jetzt konnte ich auch Hochkultur. Und zwar über eine Frau, die wir, glaube ich, in einer unserer letzten Folgen ganz kurz erwähnt haben. Stichwort Skatgesang. Eine rumänische Skatsängerin haben wir vor kurzem hören dürfen. Ich glaube, das war letzte Woche bei Jim. Und ich kurz eingebracht, die Meisterin des Skatgesangs ist Ella Fitzgerald.
Hast du gemacht.
Und das war aber nicht geplant, wie gesagt. Die Ella Fitzgerald ist ohne Zweifel eine der größten, bedeutendsten Jazzsängerin des 20. Jahrhunderts. Und ihre Stimme hatte bis zu 3 Oktaven Stimmumfang. Sie hat mit allen Größen der Jazzmusik zusammengearbeitet. Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie. Wie gesagt, diesen Skatgesang fast zu Perfektion gebracht, Stimme wie ein Instrument einzusetzen und zu improvisieren und viel verkauft. Also riesengroße, tolle Frau. Sie ist nicht meine persönliche Lieblings-Jazz-Sängerin. Ich bin eher auf der Seite von Billie Holiday, aber das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Und der nächste große Name, den ich jetzt einbringen will, das ist Cole Porter. Cole Porter, auch ein ganz großer amerikanischer Komponist und Liedtexter. Und er gilt als einer der großen Autoren des Great American Songbooks und hat oft sehr humorvolle, raffinierte Texte mit tollen Melodien geschrieben. Ich nenne hier nur einige. I Get a Kick Out of You, Night and Day oder I've Got You Under My Skin. So ganz bekannte. Begin the Begin.
Auch also höchstwahrscheinlich neben Gershwin und die beiden, tja, sind ja, schon die Speerspitze so ein bisschen.
Ja, leider Gottes sehr unglückliches Lebensende gehabt. Er hatte wohl Anfang der 60er einen Reitunfall und hat sich davon nie mehr richtig erholt. Arme Kerl. Auch Musicals geschrieben, Kiss Me Kate zum Beispiel. Ja, den Song, den wir jetzt spielen, der heißt von Ella Fitzgerald, deswegen verbinde ich jetzt beide, Let's Do It. Können wir da mal kurz reinhören. Ella Fitzgerald singt Cole Porter, Let's Do It. Und direkt die Frage, könnt ihr euch schon überlegen, ist das das Original oder das Cover?
Even the birds do it.
Birds do it, bees do it, even educated fleas do it, let's do it,
let's... 15 Sekunden.
Von wann war die Aufnahme?
Das habe ich jetzt, da hast du mich erwischt, das habe ich jetzt, ich glaube, wir sind irgendwann Mitte der 50er, ich weiß nicht, ob wir ein Jahr sehen.
Ich sage, es kann man, aber who knows.
Ja, okay, insofern, es kann sein, dass es natürlich noch andere Versionen vorher gab, aber insofern hast du bestimmt recht, aber für mich ist, das gilt jetzt hier für diese Sendung hier als Original.
Okay.
Ja, Ella Fitzgerald 1900 X, wann auch immer. Es gibt mehrere Versionen auch davon. Also sie selbst hat mehrere Versionen davon gesungen. Aber jetzt kommen wir zum Cover. Und das ist für mich der größte Spaß der ganzen Sendung jetzt hier. Wohin gehen wir? Wir gehen in die Bundesrepublik der 60er.
Chanson?
Wer könnte das sein? Wen spiele ich jetzt?
Hilde.
Er hat's. Hildegard Knef spiele ich. Ich habe sie schon mal in dieser Sendung gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht, da habe ich Knef gesagt, wo dann Jim gesagt hat, das ist der Berlinerin, da sagst du Knef. Genau, seitdem nenne ich sie auch nur Knef, Hildegard Knef.
Das ist auch mal auch eine Platte von ihr vorgestellt.
Ja, genau, ganz recht. Ich erzähle ein bisschen was über sie. Sie ist eigentlich bekannt geworden als Schauspielerin in Ulm, interessanterweise geboren, in Süddeutschland, nicht in Berlin.
Aber dann sehr früh nach Berlin gezogen.
Dann sehr früh nach Berlin gezogen, hat eine Ausbildung als Schauspielerin absolviert und ihren Schauspielerdurchbruch im ersten relevanten deutschen Nachkriegsfilm gehabt, der hieß Die Mörder sind unter uns, kann man sich ungefähr die Thematik schon vorstellen. Und dann ist sie 1951 auch nochmal, hat sie für Furore gesorgt in einem Film, der hieß Die Sünderin, und da war sie ganz kurz nackt zu sehen.
Oh,
da hat sich natürlich die strenge Bundesrepublik extrem drüber aufgeregt. Ne? Also der Film war dann protestiert. Diese Leute
ist aber komischerweise dann jeder reingegangen.
Ja. Ja. Ja, und sie ist dann auch nach Hollywood gegangen, hat da eine recht übersichtliche Karriere angefangen als Schauspielerin. Ich glaube, es gibt mit Robert Mitchum oder so jemanden ein paar bekannte Filme mit ihr, aber nichts Großartiges. Hat dann auch damals schon angefangen, in Musicals zu singen. Und Cole Porter hat für sie auch Musical-Songs geschrieben extra. Jedenfalls, sie hat dann in der Bundesrepublik der 50er, 60er Jahren eine Chanson, ich sage jetzt nicht Schlager, sondern für mich ist das Chanson, Karriere gemacht und ist die Ikone des deutschen Chansons, wenn man das überhaupt so bezeichnen darf, deutscher Chanson. Und sie hat in ihrer Musik Elemente aus Jazz, Chanson, Schlager, ja auch Schlager, und ich finde eben auch sehr starken Swing-Bezug gemacht. Und ich habe mir vor kurzem so eine CD-Box geholt mit 5 ihrer CDs und da war auch eine Live-CD dabei. Und da war ein Titel von Let's Do It auf Deutsch, wo sie vor deutschem Publikum das singen, und das heißt Sei mal verliebt. Und ich war hin und weg. Ich fand die so toll, dass ich sagte, das muss ich euch vorspielen. Und da hören wir jetzt mal rein. Sei mal verliebt, Hildegard Knef, ich nehme mal an, Ende der 60er.
Tut es, Kuh, tut es. Ein gesundes Känguru, tut es, du es. Sei mal verliebt, denn Fink und Star auf dem Dach tun es. Bachforellen ohne Bach tun es. Ach, tu es.
sei mal verliebt. Ein Krokodil tief im Nil tut es. Bitte frag mich nicht wie. Nerz mit viel Herz tut es. Für die Pelzindustrie von Tetuan bis Luzern tun sie's. Und ich möchte sagen, gern tun sie's. Tu du es, sei mal verliebt.
Fantastisch, unglaubliche Produktion, wenn man bedenkt, dass es auch live war. Also ich habe eben nochmal geschaut, 28 kam das Original raus und war halt wieder eine der üblichen Broadway-Produktionen von Porter. Aber das hier ist natürlich fantastisch. Also sehr guter Abschluss auf jeden Fall.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt ja das Statement von angeblich von Ella Fitzgerald, dass Hildegard Knef die Frau mit der besten Stimme ohne Stimme wäre. So
beste ungefähr. Sängerin ohne Stimme, genau.
Ja. Und naja, sie hat das ja vor allen Dingen gemacht, um irgendwie Knete zu verdienen in der Zeit. Und das hat, sie hat den schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil es sehr jazzig war, super Arrangements, hatte super tolle Musiker auch immer hinter sich. Und das musste auch erstmal bringen, da so einen Laden zu beschallen selber, ne? Ja. Also das ist, und die Klasse hatte sie. Und also, und eben auch tolle Musikarrangeure um sich rum.
Ja, also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also speziell jetzt, was man vielleicht als Deutscher nicht immer sieht, also wenn man also jetzt aus der Franzosenperspektive oder was auch immer, wenn man nicht, ne, die deutsche Sprache ist, wird oft im als sehr starr, immer sehr ernst. Aber die kann so köstlich sein, so wie jetzt in diesem Stück, so die lacht dazwischen und die spielt, man kann sich vorstellen, wie man mit Klischee spielen kann und die so subtil.
Ja.
Und das mit dem Krokodil, fragen Sie mich nicht, wie es geht. Das ist fantastisch einfach. Das ist eine tolle Stimme, warme Stimme, super produziert und lustig und gewisse Sinnlichkeit ist auch dabei. Ja. Toll. Und Swing, also fantastisch.
Ich finde das auch sehr erotisch, muss ich sagen. Ja. Ich meine, es ist zwar nicht die Generation meiner Großmutter. Meine Großmutter war 15 Jahre älter, aber für mich wirkt sie so. Und ich habe in einer Beschreibung gefunden, da steht es wunderbar drin, sie nutzt den Charme der deutschen Sprache. Ich finde das wunderbar formuliert. Das Deutsche kann auch, und sie hat, man muss zwischen den Zeilen auch hören, es ist auch sehr erotisch, es ist sehr witzig. Sie macht viel mit Augenzwinkern. Ich habe dieses ganze Album, dieses Live-Album ist ganz fantastisch. Also ich bin absoluter großer Hildegard Knef-Fan, muss ich nur sagen. Und als ich diese Version gehört habe, dachte ich, einen Moment, das kenne ich da irgendwoher. Und dann dachte ich, ich mache heute diese Folge darüber und das als Abschluss.
Ah ja, das war der Impuls sozusagen.
Ja, ja, ganz recht. Deswegen, ja, toll. Damit sind wir am Ende. Das war meine Folge.
Ja, sehr schön.
5 Cover zum Niederknien.
Vielen Dank.
Ja,
liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, es hat euch so gut gefallen. Danke, Raoul, für diese bisschen anderes Konzept. Und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, oder?
Ja,
so machen
wir
es.
Da sind wir dabei.
Also,
tschüss,
ciao, ciao. Ciao.
Tschüss, ciao.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.